Puppengeschwätz, der FCA-Talk. Ja, servus, liebe FCA-Fans da draußen. Und ihr hört heute zwei glückliche Puppen, weil es endlich wieder losgeht mit der Bundesliga. Ich glaube, selten habe ich so eine Vorfreude gehabt, weil es war jetzt einfach eine verdammt lange Pause. Ja, neben mir, Irina, ist auch die Birgit ziemlich glücklich, dass es wieder mit der Bundesliga losgeht und insbesondere natürlich mit unserem FCA. Deswegen sage ich Servus Birgit, wie geht's dir so?
Servus Irina und natürlich ein herzliches Servus auch an euch. Und ich bin so glücklich und ich bin so erleichtert, weil heute Morgen durfte ich schon die heiligen drei Worte sagen. Bundesliga geht los. Es ist für mich immer tatsächlich das Schönste, weil für mich immer schon Sommerpause und diese zwei Monate ohne gescheiten Fußball, sage ich jetzt mal, die waren echt lang. Zu lang wirklich für meinen Geschmack, weil so lang war ja die Sommerpause auch noch nicht her. Deswegen bin ich glücklich, dass es jetzt endlich wieder losgeht mit der Partie am Sonntag. Leider, warum müssen wir eigentlich Sonntag spielen? Ich hätte Samstag tatsächlich gern schon gespielt. Wäre einen Tag weniger warten gewesen. Aber bei uns geht's los am Sonntag gegen Borussia Dortmund. Und oh, das wird schon ein ziemlich spannendes Spiel. Aber da gehen wir später dann auf jeden Fall genauer noch drauf ein. Wir haben nämlich zuerst einen klitzekleinen Blick geworfen auf die Neuzugänge, aber das hört sich jetzt nach einer ganz kurzen Pause. Wir hören uns gleich. Ja, wir sind ja mitten im Januar. Und im Januar ist ja immer diese Wintertransferperiode. So, normalerweise können sich da FC Augsburg-Fans ganz entspannt zurücklegen. Gerade so, wenn man so auf die letzten Jahre schaut, da hat man dann immer nur einen Spieler geholt. Also so vor 3 Jahren war es zum Beispiel ein Eduard Löwen und letztes Jahr ja Ricardo Pepi. Dazwischen war es Laszlo Benes. Und da hat man sich als FC Augsburg-Fan eingestellt, so, oh ja, wird ja wieder ruhig. Vor allem, weil es der Kicker ja auch geschrieben hat, dass nicht viel passiert. Ja, Pustekuchen. Es ist, glaube ich, die spannendste Wintertransferperiode seit Bundesliga-Zeit mehr im FC Augsburg gibt, würde ich sagen. Wir haben euch ja in der letzten Folge schon drei Neuzugänge sogar vorgestellt mit Arne Engels, die und David Cholina. So, und jetzt hat Stefan Reuter nochmal zugeschlagen und zwei weitere Mittelstürmer geholt. Und der eine ist Irvin Cardona. Ja, er ist ein Franzose, der von Stade Brest zu uns nach Augsburg wechselt. 25 Jahre alt und, kleiner Funfact am Rande, er hat am 8. August Geburtstag. Wenn das nicht mal ein gutes Zeichen ist, weil auch der Gründungstag des FC Augsburg, zumindest der offizielle. Ja, seine Jugendausbildung hat Cardona beim AS Monaco gemacht, durchlief da bis zu 2017 alle Jugendabteilungen und durfte dann aber im Februar 2017 schon sein Debüt feiern und wurde tatsächlich mit dem AS Monaco französischer Meister, ließ sich dann in der Folgesaison für 2 Jahre nach Brügge ausleihen und hat da eigentlich recht gut performt. Hat da in 17 Liga- und 17 Aufstiegspartien in seiner ersten Saison 7 Tore und 7 Vorlagen gemacht. Und auch in der folgenden Saison konnte er mit 7 Scorern doch überzeugen. Momentan ist es tatsächlich so, dass Cardona so ein bisschen in einem Tief hängt, nachweisen. Hat da auch 19 Tore und 7 Assists gemacht, aber diese Saison lief es jetzt einfach nicht so gut. Aber ich denke mal, das ist was jeden Spieler einmal treffen kann. Natürlich schauen die Stats nicht ganz so gut aus. Und die Irina und ich, wir waren auch so ein bisschen skeptisch, aber ich denke, so ein Wechsel zu einem neuen Verein, zumindest bin ich der Meinung, das ist halt dann doch immer mal wieder ein neuer Impuls. Und wir hoffen, dass er beim FC Augsburg doch performen kann, auch wenn ich glaube, dass er in der Dion Bellio, Mergin Berisha und Ermedin Demirovic erst einmal nur in die Backup-Rolle rutschen wird. Ich würde es ihm aber auch tatsächlich wünschen, dass er ja doch zeigen kann, was in ihm steckt und dem FC Augsburg im Abstiegskampf natürlich helfen kann. Irina, siehst du das ähnlich schon, gell?
Ich glaube, als ich den Namen Cardona gehört habe, das hat mir jetzt nicht so viel gesagt, aber ich gucke auch nicht so viel auf den französischen Fußball. Ich glaube, das ist eine ganz große Wundertüte. Der kann ein Transferflop werden. Er kann aber auch absolut eine ganz krasse Überraschung werden. Also ich bin sehr, sehr gespannt, was die Scouts und was die Offiziellen in ihm gesehen haben, was wir vielleicht jetzt gerade noch nicht so sehen. Ja, ich mache mal weiter direkt, war ja nicht der Einzige, der uns offensiv verstärkt hat, und zwar mit einem Namen, vor dem zittert die Bundesliga. Kevin Kwarteng-Yebor. Und ja, der hat Verwandtschaft, und zwar sein Berater ist gleichzeitig auch sein Onkel. Er ist der Neffe von Anthony Yeboah, der einst beim Hamburger SV und bei Eintracht Frankfurt für Furore gesorgt hat. Und ich glaube, die Fußstapfen, die sind ziemlich groß. Ja, wer ist jetzt dieser Kevin Yeboah? Der ist 20 Jahre alt, hat die italienische Staatsbürgerschaft, ist Mittelstürmer, spielt auch für die italienische U21 und war jetzt oder ist immer noch bei Genua CFC, einem Verein, der in der Serie B spielt, also der zweiten italienischen Liga, unter Vertrag. Er ist nur geliehen bis zum 30.06.2023. Und dann hat der FCA allem Anschein nach eine Kaufoption bei etwa 7 Millionen Euro. Sein Marktwert beläuft sich um ungefähr die Hälfte, 3,5 Millionen Euro. Und ja, er hat schon unter anderem bei Sturm Graz für Furore gesorgt und eine Duftmarke hinterlassen. Also, wir gucken mal, was dieser Mittelstürmer so kann. Er kann auf jeden Fall rechts außen spielen, er kann links außen spielen und hat einen starken rechten Fuß, so hört man. Also, ich glaube, er ist einer, von dem kann man, auch wenn er zuletzt nur in der Serie B gespielt hat und da auch nicht immer, doch, glaube ich, einer sein, der schneller weiterhilft, oder?
Ja, definitiv. Also man muss dazu sagen, dass Genua, als die ihn geholt haben, schon 8 weitere Mittelstürmer in ihrem Kader hatten. Das heißt, er musste, und rechts außen und links außen hatten sie auch noch. Also du musst dich erst einmal gegen so eine Konkurrenz durchsetzen. Bei 2 zu besetzenden Mittelstürmerpositionen 9 Spieler dazu haben, das ist Wahnsinn. Und das hat man Genua tatsächlich auch angemerkt, dass da ein Riesenchaos in diesem Verein war. Und deswegen sind die auch tatsächlich ja dann abgestiegen von der ersten Liga in die zweite. Aber ich bin tatsächlich von Kelvin Yeboah überzeugt. Ich habe den schon zu Grazer Zeiten tatsächlich so ein bisschen im Auge gehabt, weil der hat halt wirklich mega gut performt. Also der hat in insgesamt 45 Spielen für die Grazer 30 Scorerpunkte gesammelt, 20 Tore, 10 Torvorlagen. Der ist unwahrscheinlich, gerade wenn du ihn auf dem Flügel einsetzt. Und diese Hinrunde in der Saison 21, 22, bevor er dann nach Genua gewechselt ist, die war halt wirklich klasse. Also da hat er 11 Tore in 18 Spielen erzielt und war dabei zweitbester Torschütze der österreichischen Liga hinter Karim Adeyemi, und der spielt ja jetzt bei Dortmund. Ne? Also es könnte tatsächlich interessant werden, wenn die beiden am Sonntag dann aufeinandertreffen. Also ich glaube, dass dieser Kevin Yeboah wirklich Qualitäten hat, die das Spiel von Enno Maaßen braucht, und worüber ich mich ja immer freue: Wir haben auch Yeboah der Konkurrenz vor der Nase weggeschnappt, und in dem Fall war es Schalke 04, wie man so hört. Und ja, das freut mich natürlich gar nicht. Nein, Quatsch, ich finde es echt toll, weil mit Schalke haben wir ja schon den ein oder anderen Konkurrenzkampf ja schon des Öfteren gehabt. Aber die Irina und ich, wir haben noch was zu verkünden, und zwar gab es genau heute eine Vertragsverlängerung.
Ja, und zwar hat unser langjähriger, also es ist quasi wie ein gefühlter Neuzugang, weil Freddy Jensen, der verlängert hat heute, also relativ aktuell ist diese News. Ja, der fühlt sich eigentlich immer noch wie Neuzugang weil er immer noch nicht so sonderlich viele Spiele für den FCA gemacht hat, obwohl es diese Saison schon 11 an der Zahl sind. Also 11 Bundesligaspiele und ein Pokalspiel. Und gerade im DFB-Pokal hat er mit einem Tor und einem Assist in einem Spiel doch schon mal auch gezeigt, was in ihm steckt. Diese Saison hatte er tatsächlich bisher nur eine Kopfverletzung und ist 2 Tage wegen oder 2 Spieltage wegen Corona ausgefallen. Ich glaube einfach, er wird uns noch sehr viel Spaß machen. Insgesamt hat er ja erst 52 Bundesligaspiele gemacht. obwohl er schon eine ganz, ganz lange Zeit da ist. Und nichtsdestotrotz freue ich mich, dass sich dieser polyvalente Mittelfeldspieler noch 2 weitere Jahre bis 2025 an den FCA gebunden hat. Also mich hat er eben bei Twente Enschede schon voll überzeugt. Er kann neben Linksaußen, Rechtsaußen, auch im offensiven Mittelfeld spielen, da fühlt er sich am wohlsten. In der finnischen Nationalmannschaft spielt er tatsächlich auch ab und an als Mittelstürmer. Also wir haben ihn schon als Sechser und als Rechtsverteidiger beim FCA gesehen. Also der ist auf jeden Fall wirklich das, was man polyvalent nennt. Und ich finde ihn auch persönlich sehr, sehr sympathisch. Deswegen freue ich mich über diese Verlängerung immens. Wie ist das bei dir angekommen?
Auf jeden Fall sehr positiv. Ich persönlich mag Freddy Jensen ja. Er ist ein totaler sympathischer Kerl. Natürlich hatte er jetzt ein bisschen Pech in den letzten Jahren mit Verletzungen. Aber wenn ein Freddy Jensen fit ist, dann kann er uns offensiv auf jeden Fall weiterhelfen. Er ist sehr gut für die Kaderbreite. Den wirfst du auch mal rein, 30 Minuten. Und da kann er dir voll weiterhelfen. Also ich finde es gut, dass man ihn verlängert hat, auch trotz seines Krankenplatz, so ein bisschen. Ja, aber an anderer Stelle ist nach 107 Spielen für den FC Augsburg Schluss. Und zwar hat man Florian Niederlechner jetzt gleich an den Ligakonkurrenten Hertha BSC abgegeben. Er hat ja schon unterschrieben gehabt, um im Sommer ablösefrei nach Berlin zu gehen. Jetzt hat Sportdirektor Stefan Reuter das Gespräch mit ihm gesucht und man hat sich auf einen sofortigen Wechsel geeinigt, was ich prinzipiell in Ordnung finde. Erstens, weil der FC Augsburg noch eine kleine Ablöse mitnimmt. Zweitens hätte das, glaube ich, relativ für Unruhe im Verein gesorgt, wenn Florian Niederlechner da geblieben wäre, weil er doch in einem gewissen Gewissenskonflikt geraten könnte, weil er natürlich auch auf die Hertha schauen muss, dass die Liga halten, irgendwie so ein bisschen. Der Abgang tut weh. Ich wünsche ihm persönlich auf jeden Fall alles Gute, weil er ist ein lieber netter Kerl, auch eine Identifikationsfigur in 3,5 Jahren für den Verein geworden. Find's aber an anderer Stelle schon ein bisschen schade, dass er sich nicht noch irgendwie so ein bisschen persönlich von den Fans verabschiedet hat. Er hat das Abschiedsvideo, das der FC Augsburg von ihm gemacht hat, geteilt, gesagt, vielen Dank für 3,5 Jahre und das war's. Ich hätte schon noch gern, wie damals ein Dani Bayer oder ein Tommy Di Werner es gemacht haben oder auch ein Alfred Finn Bogason, gerne ein paar persönliche Worte von ihm lesen. Einfach, weil er uns Fans so wichtig war. Siehst du das ähnlich?
Ja, wir hatten ja auch privat schon drüber gesprochen und ich glaube, ja, er ist ja doch auf Instagram auch unterwegs und aktiv. Da hätte ich auch ein bisschen mehr erwartet. Er war doch sehr geliebt worden und geschätzt worden im Augsburg. Das sieht man auch tatsächlich im Social-Media-Umfeld, wie positiv die FCA-Fans ihn verabschiedet haben, sodass gleich Herr Tana geschrieben haben. Krass, FCA voll gut, dass ihr Fans ihn so offen und ehrlich und positiv verabschiedet. Das gibt es so nicht so oft. Andere Vereine gehen da dann eben direkt mit Hate an die Spieler dran und oder andere Fans gehen da direkt so mit, wenn ein Spieler sie verlässt, mit ja eher negativen Nachrichten im Social-Media-Umfeld rum. Und das hat man eben fast gar nicht gesehen bei Florian Niederlechner. Und das zeigt auch das Standing, was er hatte und wie er ankam bei den Fans. Und da finde ich es auch fast schade, dass er eben jetzt überhaupt gar keinen Schlussstrich gezogen hat, indem er einfach sagt, Servus FCA-Fans, Pfirzeich, war eine schöne Zeit. Das hätte ich schon gehört. Aber ist jetzt nebensächlich, solange er die Seuche am Fuß hat, wenn er gegen uns spielt und gegen die anderen Tabellenkonkurrenten, soll es mir recht sein, dass er sich nicht verabschiedet hat, weil damit täte er uns den größten Gefallen. Ja, was man noch so hört, was auf Abgangsseite passieren könnte, sind die beiden Südamerikaner Gruez und Cordova, die ein bisschen liebäugeln mit der MLS. Ja, da ist eben das große Fragezeichen, kommen die noch unter? Sind die aufnehmenden Vereine, die da im Gespräch sind, bereit oder können die Kohle rüberwachsen lassen, die der FCA natürlich auch berechtigterweise aufruft? Und ja, Ersatz für Cordova, den hätten wir, wenn wir ehrlich sind. Offensiv drückt uns trotz seines Abgangs jetzt nicht der Schuh. Er war ja jetzt das letzte Halbjahr auch schon nicht da. Für Grueso, der ja unumstrittener Stammspieler war, jetzt in der Hinrunde auch bis November, da täte, glaube ich, Ersatz schon noch gut. Da sind in der Diskussion Ron Schallenberg von SC Paderborn, Tim Breithaupt vom KSC und Diego Demme, der aktuell noch in Italien kickt und da, glaube ich, auch einen kleinen Riegel schon vorgeschoben bekommen hat. Auch die Zweitligisten haben schon direkt ihr Dementi öffentlich verlauten lassen. Von dem her wird es noch ganz spannend, was bis zum 31.01. hier passiert. Vor allem auf der Sechserposition. Enno Maaßen sagt oder sagte heute in der PK, wir konzentrieren uns auf die, die hier sind. Wir haben eine gute Auswahl im defensiven Mittelfeld zur Verfügung. Haben da einige, die das auch als Nebenposition spielen können. Also von dem her muss er wahrscheinlich auch genau das sagen, muss auch mit dem planen, was er planen kann. Alles andere liegt jetzt nicht in seiner Hand. Ich sag persönlich, mir täte da ein Ersatz gut. Ich fände alle drei genannten Spieler sehr interessant und könnten uns sofort weiterhelfen. Wenn es aber jetzt nicht passt und nicht gelingt, das durchzuziehen. Zu jedem Preis würde ich es auch nicht machen. Einen Notnagel würde ich auch nicht verpflichten. Ein bisschen Qualitätsansprüche muss man da auch stellen. Dann müsste man wahrscheinlich Größe zurückbeordern, auch wenn er natürlich gerne zu seiner Familie möchte oder näher dran sein möchte. Da müsste man sagen, Carlos, du bist so ein wichtiger Spieler. Ist er ja auch. Du musst jetzt zurückkommen und wieder das Training aufnehmen. Du kannst ihn ja auch nicht bis Ultimo freistellen. Ja, Birgit, was sagst du? Wird dir der Grueso fehlen, wenn er denn geht? Oder siehst du, dass wir da schon ganz gut aufgestellt sind auf der Position? Und wenn ja, wer wäre vielleicht auch dein Favorit auf den Ersatz von Carlos Grueso?
Also ich glaube tatsächlich, dass Carlos Grueso schon fehlen wird. Gerade jetzt so im System unter Enno Maaßen hat er sich ja einfach zum Stammspieler gemausert. Ich glaube aber tatsächlich, dass er halt einfach wirklich näher bei seiner Familie sein möchte. Die lebt ja in Ecuador und es ist halt einfach ein Unterschied, ob du 3-4 Stunden mal irgendwo am Wochenende oder besser gesagt, wenn du spielfrei hast, zu deiner Familie fliegst oder ob du 16 bis 18 Stunden fliegen musst mit Zwischenstopps. Also ganz ehrlich, das kann ich schon nachvollziehen, aber fehlen spielerisch würde trotzdem. Vor allem, wenn man jetzt keinen adäquaten Ersatz finden würde. Ich denke, mit allen drei Personalien würde man ganz gut fahren. Diego Demme eher als der Erfahrene, wobei, wie gesagt, Neapel da den Riegel komplett schon zugemacht hat. Ne? Und sowohl Schallenberg als auch Breithaupt, wirklich top talentierte junge Spieler. Ich bin gespannt, ob man noch einen loseisen kann oder nicht. Momentan sieht es ja eher nicht so aus, wie du ja schon gesagt hast. Aber intern hat man natürlich einige Optionen. Ein Arne Engels hat man zuletzt getestet auf der 6-8. Also er ist so ein bisschen hin und her gesprungen. Eine Daniel Caligiuri aus der eigenen Jugend könnte auch Mert Kümmer spielen oder ein Küçükçay'ın aus der U23 beide. Also von daher, man hat intern schon Lösungen, aber wenn Grueso geht, würde ich persönlich schon noch gern jemanden sehen. Aber wie du tatsächlich ja auch schon gesagt hast, eine Notnagel muss es nicht sein. Ja, und ich hätte gesagt, Irina, jetzt schließen wir das Thema Neuzugänge und Personalien ab und wenden uns doch der Partie gegen Borussia Dortmund zu, wo wir jetzt schon so ewig lang darauf hingefiebert haben. Also, wir hören uns gleich nach einem kurzen Break.
Ja, da sind wir wieder nach einer kurzen Pause und richten den Blick auf das Spiel gegen den BVB. Ja, ich glaube, das ist schon mit das Schwerste persönlich, was ich als Auftakt oder was als Auftakt hätte sein können. Der BVB steht zwar gerade nur auf dem 6. Rang mit 25 Punkten, also sind schon mittlerweile 9 Punkte hinter den Bayern auf Platz 1, aber ich finde trotzdem ist der BVB schon unangenehm und als Auftaktgegner hätte ich die mir auch nicht gewünscht. Geht schon leichter. Aber ja, die Frage ist jetzt natürlich, wer kann dem FCA dabei helfen, Dortmund ja hoffentlich zu schlagen, will ich jetzt mal so offensiv sagen. Und wer, viel wichtiger, steht denn überhaupt nicht zur Verfügung? Hat Enno Maaßen da in der PK vielleicht auch schon was verlauten lassen, Birgit?
Hat er tatsächlich, ja. Also ich hatte ja zwischendrin so im Trainingslager und so ziemliche Bauchschmerzen, weil da waren ja doch sehr viele Leute dann verletzt und überall hat man gelesen und der ist angeschlagen und der ist nicht fit und der ist krank und so. Und ja, auch noch letzte Woche gegen Wolfsburg ging ja auf einmal eine Grippewelle los, aber Das Ganze hat sich Gott sei Dank beruhigt. Und so sind es tatsächlich nur wenige Leute, die nicht zur Verfügung stehen, und zwar die Langzeitverletzten André Hahn und Tobi Strobel tatsächlich. Und vom aktuell zur Verfügung stehenden Kader fällt noch Iago aus mit Achillessehnenproblemen, die ihn jetzt schon die ganze Zeit plagen. Und Reece Oxford, der ist auch immer noch nicht fit. Und bei Niklas Dorsch weiß man tatsächlich nicht, ob man ihn mitnimmt oder ob er noch zu Hause in Augsburg bleibt und da aufgebaut wird. Da hat sich Enno Maaßen nicht so wirklich in die Karten schauen lassen. Er hat zwar gesagt, Niklas Dorsch macht gute Fortschritte, man ist genau im Plan, auch wenn ihn eine leichte Erkältung ein bisschen zurückgeworfen hat und er deswegen gegen Wolfsburg noch nicht zu Einsatzminuten kam. Aber ganz ehrlich, das könnte auch Taktik gewesen sein, so ein bisschen, weil jeder weiß, wenn ein Niklas Dorsch fit ist, dann ist er der Chef im Mittelfeld, im defensiven Mittelfeld. Man merkt halt einfach, wie wichtig er für das Augsburger Spiel ist. Und ich persönlich hoffe ja, dass wir ihn bald wieder sehen können. Aber es schaut auf jeden Fall personell gesehen schon wieder besser aus. Und da bin ich doch sehr beruhigt. Irina, wie schaut es denn auf der Dortmunder Seite aus, personell gesehen?
Also erstmal möchte ich sagen, ich bin auch sehr froh, dass wir wieder generell mehr Optionen haben durch Transfers, aber auch dadurch, dass sich die Lage in unserem Lazarett wieder entspannt hat. Bei Dorsch bin ich auch genauso wie du total zwiegespalten. Lässt man ihn jetzt zu Hause, dann fehlt uns halt seine Klasse, die er definitiv hat, weil so ein Dorsch, der bringt dich auch mental mit seiner Power und seiner ganzen Giftigkeit und Galligkeit einfach so weiter. Also ich sag auch heimlicher Chef zu ihm. Und auf der anderen Seite, wir wissen alle, als er seinen Mittelfußbruch hatte und dann ist er da für die U23 im Einsatz gewesen und verletzt sich nochmal, da habe ich mir gedacht, war das vielleicht schon etwas zu früh und würde dann fast aus dieser Sache das Learning mitnehmen, nicht nochmal machen, weil nochmal einen verletzten Dorsch über so einen langen Zeitraum, das bräuchten wir echt nicht. Na gut, aber wer fehlt jetzt dem BVB? Können wir ja von Glück reden, dass der BVB auch nicht alle Mann zur Verfügung hat, auch wenn man es personell natürlich keinem wünscht, auch vor allem nicht den Spielern selbst. Terzic hat heute in der PK gesagt, Murray und Meunier sind definitiv nicht dabei. Ein paar Jungs sind wohl noch etwas angeschlagen oder angenockt. Vor allem Emre Can, der konnte die letzte Einheit nicht mitmachen. Marco Reus war zuletzt krank und konnte auch eine Woche lang nicht trainieren. Dahoud und Modest stehen noch auf der Kippe. Das ist wahrscheinlich wie bei Dorsch, die entscheiden im Abschlusstraining. Und vor allem bei Sebastian Allaire wollte sich Terzic überhaupt nicht festlegen und nicht in die Karten blicken lassen. Er hat gesagt, es könnte sein, dass er gar nicht spielt, aber vielleicht auch die ganze Partie, aber nicht über die 90 Minuten. Das hat er wohl einfach nach dem Rückstand jetzt auch noch nicht, Trainingsrückstand auch noch nicht wieder so drin. Und und die erste Alternative dazu wäre halt auch Moukoko, bei dem hört man ja von medial jetzt, dass es jetzt in Richtung Vertragsverlängerung geht. Da sollten jetzt auch geklärte Fronten sein. Und Sebastian Allaire wäre für mich schon jemand, der da vorne für Gefahr sorgen könnte, auch wenn ich vollstes Vertrauen auch in unseren Udo habe. Ja, müsste Allaire für mich jetzt nicht direkt von Anfang an spielen. So sieht es bei dem BVB aus und Allaire könnte jetzt eben auch sein Pflichtspieldebüt für den BVB geben. Wegen seiner Hodenkrebsdiagnose ist da jetzt die ganze Vorbereitung ausgefallen und die ganze Hinrunde bis zum November, bis zur WM-Pause. Und ja, so ganz weiß man jetzt auch noch nicht, wo steht Sebastian Allaire nach dieser Ausfallzeit genau. Aber wir brauchen diesen Vergleich und diesen Test bitte nicht gegen den FCA, weil wir haben es ehrlich gesagt nicht so ganz mit dem BVB-Stürmern. Oder Birgit?
Nee, nicht wirklich. Ich erinnere mich an zwei Hattricks, die verdammt wehgetan haben, vor allem der von Erling Haaland, wo ich im Stadion war. Wir haben schon 3-1 geführt und wir haben uns alle gefreut wie ein Schnitzel. Und dann kommt Erling Haaland rein und dann verlierst du das Ding noch 5-3. Und das hat wehgetan. Das hat richtig wehgetan. Und deswegen würde ich mir ja mal so ein bisschen Rache dafür wünschen. Wer weiß, vielleicht macht ja ein Dion Bello einen Hattrick in Dortmund würde sich doch auch gut anfühlen. Aber wenn wir da schon bei diesem Thema sind, würde ich gerne mit dir, liebste Irina, eine potenzielle Aufstellung durchsprechen. Also ich hätte gesagt, auf der Torhüterposition, glaube ich, da brauchen wir nicht drüber diskutieren. Wenn Rafael Giekewitz fit ist, spielt Rafael Giekewitz auch ja im Hinblick auf seinen Vertrag, wo der sich ja verlängert, wenn man 25 Einsätze hat. Oder was meinst du?
Nö, also da, glaube ich, gibt es nichts zu diskutieren.
Ja, dann hätte ich gesagt, schauen wir mal auf die Innenverteidigung. Er ist Gott sei Dank fit und hat sich im Testspiel gegen Wolfsburg nicht schlimmer verletzt. Felix Udokai, deswegen sehe ich ihn als linken Innenverteidiger definitiv, weil er mir persönlich von unseren Innenverteidigern auch am besten gefällt. Und ich glaube, über unseren Kapitän Jeffrey Hovelow dürften wir auch nicht diskutieren müssen.
Schön ausgedrückt. Also ich schätze einfach, er spielt, egal ob wir sagen, der Maxi Bauer würde uns vielleicht besser gefallen oder so. Aber ich denke auch, der Kapitän ist gesetzt und Maxi Bauer ist für mich die erste Einwechseloption, sollte da was sein. Ox steht ja leider nicht zur Verfügung, wie du schon ausgeführt hast. Und ja, vor allem Winter war für mich doch sehr durchwachsen von der Vorbereitung im Wintertrainingslager, sodass ich sage, es wird auf Jeff und Udo hinauslaufen. Auf den Außen, links und rechts defensiv, gehe ich sehr stark auf rechts von Robert Gumni aus. Da gehen uns ja langsam die Alternativen aus. Frami ist ja jetzt in Sandhausen angekommen. Und links Pedersen, weil Iago angeschlagen ist. Ich glaube, da haben wir jetzt aktuell nicht so die Qual der Wahl, obwohl wir ja mit Schulina eine gute Alternative zu Pedersen haben, oder?
Rechts bin ich vollkommen bei dir. Wir haben keine andere Alternative, weil nominell gesehen Robert Gumni ja der einzige Rechtsverteidiger ist. Und ich glaube jetzt nicht unbedingt, dass mit Dortmunds schnellen Außen man da jetzt unbedingt einen Daniel Caligiuri reinhauen wird. Links bin ich ehrlich gesagt zwiegespalten. So wie Enno Maaßen David Schulina gelobt hat, könnte ich mir auch im Hinblick auf unsere Unausrechenbarkeit dann vorstellen, dass er den tatsächlich bringt. Vor allem, weil Mats Pedersen ja letzte Woche gegen Wolfsburg so stark erkältet war. Je nachdem, wie fit der ist, könnte ich mir tatsächlich auch einen Cholina auf der Position vorstellen. Aber wenn er bei 100% ist, würde ich auch mit Mats Pedersen gehen, weil er halt einfach eingespielt ist. Die Doppel-6, beziehungsweise 6 und 8, das ist auch spannend. Ich persönlich, wenn ich jetzt an Enno Maaßen Stelle wäre, würde Elvis Rexbijai auf die 6 stellen und Arne Meyer ein Stückchen nach vorne gelagert auf die 8, dass er schöne Offensivakzente setzt. Was meinst du denn zu dieser Position?
Ja, also ist jetzt klar, dass Rexbijai, ich glaube, da gibt es gar nichts zu diskutieren. Und dann die Position neben ihm nach vorne. Entweder man geht es defensiver an und würde dann Baumgartlinger da positionieren, aufgrund seiner Erfahrung, der ihm vielleicht dann auch noch ein bisschen defensiver ausgerichtet ist. Oder man zieht halt Arne Meyer ein Stück zurück und positioniert den neben Rexbijai. Und der muss dann quasi ein bisschen mehr das Spiel aufbauen. Das ist halt die Frage, wie stellt Enno die Mannschaft gegen den BVB ein? Etwas weniger mutig, defensiv, dann glaube ich eher an Baumgartlinger. Etwas offensiver, dann glaube ich eher, dass Meier zurückgezogen wird, weil dann halt nicht zwei defensiver ausgerichtete Sechser nebeneinander spielen. Ja, es kommt völlig auf den Trainer jetzt drauf an.
Enno Maaßen hat aber von Mut gesprochen in der Pressekonferenz. Deswegen glaube ich tatsächlich, er wird wieder mit frühem Anlaufen und hohem Pressing schon versuchen, den Dortmunder Spielaufbau zu unterbrechen. Ja, deswegen, wir dürften gespannt sein. Wobei ich jetzt auch kein Problem mit Julian Baumgartlinger hätte, weil die letzten Spiele, die er gespielt hat, hat er wirklich gut gemacht. Und wie gesagt, man merkt ihm halt seine Erfahrung auch einfach an. Schauen wir uns die Flügelpositionen an. Dadurch, dass Merkim Berisha ja seine 5. Gelbe gesperrt hat, glaube ich, dass es auf den Flügeln ein bisschen zu Veränderungen auch ja kommen wird. weil man eine Personalie dann in der Sturmspitze braucht. Ich würde tatsächlich mit links auf Ruben Vargas gehen und rechts würde ich tatsächlich aufgrund seiner Geschwindigkeit den neuen Kelvin Yeboah reinhauen.
Könnte ich auch völlig mitleben. Würde jetzt Stand heute gar nichts gegen sprechen. Vor allem, weil eventuell Demirovic ja auch eher im Sturmzentrum gebraucht wird. Der hat ja zuletzt auch mehr auf links gespielt. Ja, sonst würde halt Ruben Vargas rausrotieren, wenn Demirovic auf links außen verbleiben würde. Genau, und im Sturmzentrum siehst du dann da sozusagen Demirovic und Beljo zusammen oder auf wen würdest du denn dann da gehen?
Tatsächlich würde ich auf Demirovic und Beljo gehen. Einfach aus dem Grund, Demirovic, glaube ich, da braucht man nicht drüber diskutieren, er ist momentan unsere beste Sturmspitze und er hat auch mit Beljo ja zusammen angefangen gegen Wolfsburg und die beiden haben schon sehr gut auch harmoniert. Beljos Körpergröße könnte gegen die doch recht großen Schlotterbeck und Süle auch von Vorteil sein. Also von daher würde ich mit Demirovic und Beljo gehen, weil, wie gesagt, Mergin Berisha ja auch die fünfte Gelbe hat. Deswegen wird er definitiv nicht auflaufen. Gegen Gladbach glaube ich tatsächlich, dass man alle drei dann sehen wird. Berisha, Demirovic und Beljo. Aber gegen Dortmund Beljo und Demirovic in der Sturmspitze, würde ich sagen.
Das heißt, auf der Bank hätten wir demnach Kubek oder Klein. Je nachdem, wer dann mit wem man jetzt so als zweiten Torhüter plant. Ich hoffe ja persönlich auf Kubek, weil mir das Interview zuletzt so, so sympathisch rüberkam. Ohne Witz, ich fand das so, so lieb und so, so nett. Schaut euch das an, falls ihr jetzt nicht wisst, wovon ich rede. Schaut auf Instagram rein, schaut auf YouTube rein. Es ist ein kleines Interview da mit Kubek geführt worden und ich glaube, wir waren alle ein bisschen schockverliebt. Dann haben wir Maxi Bauer und Winter in der Innenverteidigung. Cholina, wenn er nicht so dein Geheimtipp dann nicht doch spielt, sitzt er auf jeden Fall auf der Bank. Daniel Caligiuri, bei Niklas Dorsch wissen wir es noch nicht. Arne Engels, wo ich echt hoffe, dass man den vielleicht auch noch sieht. Ja, unser lieber Lukas Petkoff, von dem ich hoffe, dass er am Montag Bundesliga-Minuten sammelt. Noah Sarenren-Basset, der wieder fit scheint. Der hat ja doch ein gutes Debüt auch gegen Wolfsburg gegeben im Testspiel. Und natürlich der Stürmer Irwin Cardona, der vielleicht sich als guter Joker erweist. Wir werden sehen. Ich bin auf jeden Fall gespannt.
Ja, doch, auf jeden Fall. Ich glaube, das kann sich so auch sehen lassen. Und ich glaube, durch diese ganzen Neuzugänge machen wir uns auch relativ unausrechenbar. Und wir dürfen nicht vergessen, gegen die Großen schauen wir ja schon eigentlich immer recht gut aus. Also wir haben es ja auch Dortmund in der letzten Saison zu Hause doch schwer gemacht. Wir haben da zu Hause, wenn ich es jetzt noch richtig im Kopf habe, unentschieden geholt, 1-1. Also, und da ist Dortmund auch in Bestbesetzung aufgelaufen. Also von daher, sie haben auch immer gerne eine recht wackelige Abwehr. So Schlotterbeck, Süle harmonieren nicht immer. Deswegen dürfen wir gespannt sein, wie das aussieht. Und was sonst noch in der Bundesliga auf dem Plan steht, das hört ihr gleich in unserer Kategorie Die Lage der Liga. Lange haben wir gewartet, viel zu lang für meinen Geschmack, und heute Abend geht's endlich los mit ja eigentlich doch einem kleinen Highlight, und zwar spielt Leipzig gegen den FC Bayern München. Also der Tabellenerste gegen den Tabellendritten. 6 Punkte trennen sie. Aber ich würde sagen, das Spiel könnte schon spannend werden, weil beim FC Bayern hat sich jetzt doch auf einer ganz entscheidenden Position ja noch was getan. Und zwar auf der Torhüterposition. Irina, wenn du jetzt auf dieses Spiel heute Abend schaust, mal so die Vorfreude außer Acht gelassen, was erwartest du für ein Spiel?
Also ich glaube, mit dem Tabellenstand ist das schon ganz gut beantwortet. Ich glaube, es wird wirklich ein intensiver, hochklassiger Fußball heute Abend geboten sein mit den beiden Mannschaften, auch wenn der ein oder andere noch fehlen wird. Zum Beispiel bei Bayern ja Sadio Mané, Manuel Neuer, bei Leipzig fehlt vor allem auch Gulaschi. Also die haben beide gerade den Stammtorhüter, der ihnen abgeht, und ein Nkunku fehlt, damit auch schon ein nicht der beste Stürmer, den Leipzig so aufbieten kann. Aber nichtsdestotrotz schicken beide Mannschaften eine hochklassige Elf ins Rennen. Das kann man auf jeden Fall sagen. Und natürlich werden alle Blicke auf Jan Sommer gerichtet sein. Der Schweizer ist ja unlängst, also vor wenigen Tagen, ich glaube sogar gestern, am 19.01., ist er offiziell zu dem FC Bayern gewechselt, nachdem es tagelang Gerüchte gab. Ja, Gladbach hat sich ein wenig geweigert, hat sich dann die Dienste von Omlin gesichert, an dem der FCA auch mal dran war, als er noch in der Schweiz gespielt hat. Er ist ja auch ein Schweizer Nationalkeeper, wie Jan Sommer auch. Und dann ist Jan Sommer, ja, als, sage ich mal, neuer Ersatz nach Bayern gewechselt. Und das war schon ein Knaller, würde ich mal sagen. Und ich bin gespannt. Ich würde jetzt ungern einen Tipp abgeben, aber ich glaube, es wird ein spannendes Spiel und es ist schon ein guter Start für die Bundesliga, die jetzt so lange pausiert hat, oder?
Definitiv auf jeden Fall ein Highlight-Spiel. Ich erwarte auch ehrlich gesagt einen Hochkaräter, gerne auch mit vielen Toren. Ich habe jetzt viel zu lange keine ordentlichen Tore mehr gesehen. Ich möchte endlich Tore haben heute Abend. Und ich glaube tatsächlich, das könnte schon spannend werden, weil, wie gesagt, ich glaube, also die Bayern-Fans hypen das ja alle total. So, ja, und jetzt haben wir einen der besten Keeper der Liga. Aber was die, glaube ich, gerade ziemlich unterschätzen, ist das Zusammenspiel Torhüter-Abwehr. Auch wenn die sich privat irgendwo kennen, auf dem Platz ist wieder vollkommen was anderes. Und das ist so verdammt schwer, sich gegenseitig abzustimmen. Das geht nicht von heute auf morgen. Jan Sommer hat vielleicht, keine Ahnung, ein paar Trainingseinheiten jetzt gehabt. Also das ist brutal schwer und ich könnte mir schon vorstellen, dass es da das ein oder andere Problemchen geben könnte. Übrigens auch nächste Woche bei unserer Partie gegen Gladbach, wenn da Omlin spielt, da könnten schon, wie gesagt, Abstimmungsprobleme dann halt auftauchen und das könnte man eigentlich recht gut nutzen. Also von daher so eindeutig, dass Bayern das so richtig die Leipziger weghaut, sehe ich das ehrlich gesagt noch nicht.
Dito. Also weghauen auf gar keinen Fall dazu. Ist Leipzig halt auch einfach auch zu gut, würde ich sagen. Ja, aber in Social Media, vor allem in Instagram, habe ich auch Stimmen wahrgenommen, die auch wirklich gesagt haben, wie du auch schon aufgeführt hast, ganz richtig, ja, Upamecano und ja, De Ligt und so weiter, das sind ja nicht die sattelfesten Abwehrspieler bisher, die sich Bayern so wünscht. Und dann kommt noch ein neuer Torhüter dazu. Viele waren der Meinung, dann doch lieber vielleicht auf Nummer sicher gehen und Ulreich starten lassen. Tja, damit Jan Sommer noch eine Woche mehr Zeit hat, um sich da einzuspielen und abzustimmen. Ja, also diese Stimmen gab es tatsächlich und fand ich auch nachvollziehbar, muss ich sagen. Ja, am Samstag ist aber auch sehr viel geboten. Auch die eine oder andere Partie, die den FCA interessieren sollte. Union Berlin gegen Hoffenheim ist es jetzt nicht unbedingt diese Partie, auch wenn Hoffenheim mit 18 Punkten auf Platz 11 steht, glaube ich, ist der Fokus nicht da dafür. Aber auf der Partie Schalke gegen Frankfurt. Ich hoffe ja, die Schalker sind 18. mit Platz 9. Ich hoffe, sie bleiben es nach diesem Spieltag auch.
Also, ich lehne mich jetzt mal ganz weit aus dem Fenster und sage, ich glaube, sie bleiben 18. Weil selbst wenn sie gewinnen könnten, sie Bochum gar nicht einholen. Ob es bei den 9 Punkten bleibt abzuwarten. Aber ganz ehrlich, Frankfurt hat so eine Klasse. Die sind ja nicht umsonst auf dem 4. Platz. Also, ich denke, das müsste schon eine große Überraschung sein, wenn Schalke da jetzt die Frankfurter schlägt. Vor allem haben sie ja auch nicht sonderlich viel auf dem Transfermarkt getan. Ihr Wunschtransfer ist geplatzt. Zwei sind sogar geplatzt, weil, wie gesagt, ich habe Gerüchte gehört, dass sie auch Kelvin Yeboah unbedingt verpflichten wollten. Tja, den haben jetzt wir. Schön ist es, dass er hier ist. Und ja, Deswegen glaube ich, dass die Frankfurter schon machen. Dann findet noch statt die Partie Wolfsburg gegen Freiburg und die nächste Partie, die den FC Augsburg gleich mit beiden Mannschaften betrifft, der VfL Bochum empfängt Hertha BSC. Die Bochumer sind mit 13 Punkten auf Platz 17, Hertha nur einen Punkt davor, 14 Punkte auf Platz 15 und wir sind auch nur einen Punkt weg. Also ich glaube, das ist das entscheidendste Spiel, Irina, oder des Spieltages.
Jo, also da werden wir auf jeden Fall mit beiden Augen intensiv drauf gucken. Wir können uns ja ein bisschen zurücklehnen an dem Samstag, weil der FCA ja nicht spielt. Von dem her, ich werde mal ganz intensive Gegnerbeobachtungen machen dann und werde bei Bochum und gegen Hertha wahrscheinlich sogar ins Einzelspiel gehen, einfach weil es so eine Relevanz hat, wo ich auch nicht sagen könnte, die Quoten sagen auch gerade ähnlich voraus, dass das eine sehr enge Partie ist. Ich glaube, dass da könnte ich auch keinen Sieger vorhersagen. Und ja, bei Hertha steht ja dann auch ein Florian Niederlechner. Vielleicht schon in der Startformation? Wir werden sehen. Das würde ich auch ganz gespannt verfolgen.
Nee, ganz kurz, wenn ich dich.
Der ist ja auch noch verletzt, stimmt.
Der ist verletzt, der fällt die ersten 3 Spiele aus. Gott sei Dank.
Ja, stimmt. Das ist mir dann in dem Moment gerade auch aufgefallen. Ja, umso das besser. Ja, die haben ja dann auch ihren Davy Selke abgegeben, von dem her, und dann ist Niederlechner also noch nicht sofort der Ersatz, den sie sich dann erhofft haben, weil er ja seine Blessur mit aus Augsburg genommen hat. Liebe Grüße an der Stelle. Ansonsten spielt noch der derzeitige Relegationsplatzinhaber, langes Wort, der VfB Stuttgart gegen den FSV Mainz 05, die derzeit auf Platz 10 stehen. Die Liga ist ja unglaublich eng beieinander. Der 10. ist nur 4 Punkte weg. Von dem her, ja, hoffen wir natürlich auch, dass die Stuttgarter noch ein paar, also auf Abstand gehalten werden können. Und das Topspiel, ja, ob das jetzt den Namen so verdient hat, wenn der 13. gegen den 9. spielt, ist Köln gegen Bremen. Ja, schauen wir mal, was dabei rumkommt. Auf jeden Fall denke ich, dass du auch sagst, Stuttgart muss hinter uns bleiben, oder?
Ja, definitiv. Aber bei den Stuttgartern hat sich ja auch einiges getan. Ne? Gerade so auf der Trainerposition. Da ist ja Bruno Labbadia jetzt zurückgekehrt und sie haben ja ihren Sportdirektor doch auch abgegeben. Oder besser gesagt, er ist doch gegangen. Und deswegen, ja, es war schon Unruhe drin, aber gerade von Bruno Labbadia hat man ja gehört, dass der da für ganz schön Furore gesorgt hat und die armen Profis schon irgendwie um 7 Uhr morgens in die Arbeit zitiert hat. Die Armen, das muss ganz schön anstrengend für die gewesen sein. Also da gab es wirklich Diskussionen im Netz, ganz ehrlich, es ist jetzt wirklich kein Scherz. Ja, also wie gesagt, bei die Stuttgarter, die kann ich überhaupt nicht einschätzen. Bruno Labbadia ist so ein klassischer Feuerwehrmann. Wer weiß, ob die nicht jetzt dann ordentlich Gas geben. Ich hoffe es natürlich nicht, weil es täte uns natürlich schon irgendwo weh, aber die Mainzer sind auch nicht allzu weit weg von uns, nämlich auch nur 4 Punkte, die sind nämlich gerade 10. Also von daher, das ist auch eine sehr ausschlaggebende Partie. Und dann gucken wir noch auf den Sonntag. Wir spielen natürlich in Dortmund und Borussia Mönchengladbach gegen Bayer 04 Leverkusen. Leverkusen ja tatsächlich auch nur 3 Punkte von uns weg auf Platz 12. Das direkte Duell kommt ja bald. Die Leverkusener kommen bald nach Augsburg. Aber das ist auch so eine Sache, die auch relativ spannend wird, gerade mit Blick auf den neuen Keeper im Tor der Gladbacher. Also könnte auch eine spannende Sache werden, würde ich sagen, oder?
Ja, vor allem, weil ich hoffe, dass Gladbach sich nicht schon für Augsburg am nächsten Spieltag, also auf den Spieltag drauf, warm schießt. Und off topic, als du sagtest, Labbadia hat schon beim VfB Stuttgart für Furore gesorgt, dachte ich mir, oh Gott, die armen Spielerfrauen. Aber es war ja sportlich gemeint, von dem her, sei es drum. Ja, jetzt bleibt mir eigentlich nur noch eins zu sagen, bei diesem spannenden Spieltag, unser Fokus liegt natürlich auf dem FCA, demnach auf dem Sonntag. Was ist deine Einschätzung bezüglich eines Tipps? Ich weiß, wir möchten das immer gar nicht so äußern und uns da die Karten schauen lassen, aber wir haben es doch jetzt immer so gehandhabt. Also raus damit.
Oh, es ist schwer. Es ist so schwer. Ich kann uns nicht einschätzen und ich kann tatsächlich auch die Dortmunder überhaupt nicht einschätzen. Gegen große tun wir uns immer einfacher, sag mal. Auswärts waren wir diese Saison tatsächlich auch besser als zu Hause bisher. Wir haben Leverkusen auch auswärts geschlagen, aber nein, ich glaub nicht an ein Wunder. Es wird eine enge Kiste, aber ich glaube, oh, das tut weh, es tut so weh, es macht mich so müssen, aber ich glaube, das Ganze gewinnt Dortmund. Aber jetzt nicht hochkarätig, sondern keine Ahnung, irgendwie ein 2-1 oder irgendwie sowas. Aber ich würde lieber ein Unentschieden tippen, ich bin so ehrlich.
Okay, dann lehne ich mal zurück. Ich wette, du hast dir, da steht der Mund offen, aber ich sage, es wird ein 2 zu 2, obwohl ich eigentlich immer gegen den FCA tippe. Oft einfach nur aus taktischen Gründen, weil ich habe es ja schon mal gesagt, Kicktipp-Strategie ist, entweder gewinnt der FCA und hat 3 Punkte oder ich gewinne 3 Punkte auf Kicktipp. Ja, genau. Gute Strategie, ne? Aber ich sage, wir spielen 2 zu 2 und überraschen damit. Ja, ich glaube, da könnte man mit leben, oder?
Definitiv gerne, weil ich persönlich, ich hätte jetzt auch gern lieber ein Unentschieden getippt, aber ja, wie gesagt, ich kann es schwer einschätzen. Ich nehme es einfach so, wie es kommt, aber was Zählbares aus Dortmund mitzunehmen, wäre natürlich schon ein Highlight, definitiv. Gut, ich hätte gesagt, dann hätten wir es auch für heute schon wieder. Wir melden uns schätzungsweise, ich lehne mich mal weit aus dem Fenster, am Sonntag, eventuell sogar schon wieder, und zwar mit einem Insta-Live. Vielleicht in der Halbzeit oder aber nach dem Spiel. So ganz sicher sind wir uns noch da nicht, je nachdem auch wie der Spielverlauf ist. Wir wollen auf jeden Fall am Sonntag live gehen auf Instagram, die Irina und ich. Also schaltet da gerne ein. Wir halten euch diesbezüglich auch noch auf dem Laufenden, weil ich werde natürlich den Schiedsrichter-Post auch wieder machen, den ihr immer auf Facebook lest von mir. Deswegen wünsche ich bis dahin euch noch eine gute Zeit. Genießt die Bundesliga heute Abend und morgen und sammelt vor allen Dingen gute Nerven für das Spiel am Sonntag gegen Dortmund. Ich wünsche euch was. Wir hören uns. Servus.
Puppengeschwätz, der FCA-Talk.